Ich glaube, es gibt einfach zwei strukturelle Faktoren, auf die ich im Prinzip 30 Jahre gewartet habe. Ne? Das eine ist, dass die Inflation zurück ist im System. Japan hatte über 20 Jahre deflationären Druck, und zwar in den verschiedensten Preissegmenten, also nicht nur bei den Vermögenswerten.
The Portfolio People.
Liebe Zuhörer, Heimweg als Karrieremotor, gibt es das? Bei Lilian Haag schon. Nach nur 6 Wochen Architekturstudium in Karlsruhe packte sie die Koffer und wechselte nach Heidelberg zur Japanologie. Heute, 3 Jahrzehnte später, ist sie eine der renommiertesten Japan-Expertinnen Deutschlands und lenkt bei der DWS 1,9 Milliarden Euro in asiatische Märkte. Wir sprechen über den aktuellen Strukturwandel in Japan, die neue Zinspolitik, Manga-Investments und warum sie nach 30 Jahren optimistischer ist denn je. Denn Trump-Zölle hin oder her, Japan ist zurück. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Lilian, du bist in Japan aufgewachsen und hast später Japanologie studiert. War das eigentlich echte Leidenschaft oder war das für dich so der bequemste Karriereweg?
Also, das war schon echte Leidenschaft und ich habe das relativ bitter erlebt. Ich bin aufgrund des Berufs meines Vaters in Japan aufgewachsen und ich war 6 Jahre alt, als wir da hingezogen sind. Dann habe ich die komplette Schulzeit über die deutsche Schule Tokio besucht und nach dem Abi bin ich zurück nach Deutschland gegangen zum Studium und habe mir da so ein bisschen theoretisch was rausgesucht, was ich gerne studieren wollte, und das war Architektur. Dann bin ich damals mit der ZVS verteilt nach Karlsruhe gekommen. Ich bin also im Oktober umgezogen von Tokio nach Karlsruhe und das war ein kompletter Kulturschock. Ich habe nach 6 Wochen so ein Heimweh gehabt, dass ich einfach festgestellt habe, ich kann nicht einfach diese 13 Jahre Japan an den Haken hängen und so tun, als seien sie nicht gewesen. Also habe ich mich ganz schnell umorientiert und bin nach Heidelberg gezogen. Ich habe in Karlsruhe die Zelte abgebrochen, habe alles in Wern gepackt, bin nach Karlsruhe, nach Heidelberg gezogen und habe mich dann dort eingeschrieben für Japanologie und VWL, weil ich ja noch ein bisschen was Vernünftiges brauchte. Also war es dann schon Leidenschaft und das Studium war toll. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, auch in der Kombination mit VWL, weil man da ja eine Geisteswissenschaft kombiniert mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Fach. Das war super.
Vor deinem Wechsel zur DWS im Jahr 1999 hast du ja auch bei Yamaichi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Yamaichi
und Nomura gearbeitet. Was hast du damals in der Marktphase in den späten 1990ern über die Marktpsychologie gelernt, was dir heute noch hilft?
Oh, also über die Marktpsychologie, dass die 90er Jahre, das war ja schon ein schwieriges Jahrzehnt für japanische Aktien. Also was ich gelernt habe, ist, dass man in so einer schwierigen Phase, das war in Japan ja ein ganz politisches Jahrzehnt. Die Wirtschaft war schon im Niedergang, die Immobilienblase war geplatzt. Die Wirtschaft kam nicht mehr richtig in Schwung und die japanische Regierung hat über 10 Jahre hinweg verschiedene Fiskal- und Konjunkturpakete angestoßen, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Und das hat nicht geklappt. Und die Börse ist 10 Jahre lang eigentlich im Effekt in die Seite gegangen, aber mit großen Rallyes von jeweils 30, 40, 50%. Und was ich da gelernt habe, ist einfach, dass man manchmal in so Marktphasen, wenngleich die fundamentale Situation noch nicht perfekt ist, dass man flink sein muss und dass man manchmal auch einfach die Chancen ausnutzen muss, wenn so ein Konjunkturpaket verabschiedet wird, dass man einfach mal opportunistisch investiert. Das habe ich da gelernt in dem Jahrzehnt.
Jetzt hast du über die Anfangsjahre geredet, 90ern, wo viel in Japan los war. Jetzt bist du seit fast 30 Jahren, kann man sagen, in dem Markt aktiv oder beschäftigst dich damit. Was würdest du denn sagen, welcher Moment hat dich am meisten geprägt in den 3 Jahrzehnten?
Also am meisten beeindruckt oder hat mich tatsächlich die Finanzkrise 2008, 2009. Das war schon eine Situation, die ich so eigentlich nicht wieder erleben möchte, weil wirklich jeden Tag die Indizes, die großen Indizes, 7, 8, 9% runter waren. Und das ging, wenn ich mich richtig erinnere, 4, 5, 6 Tage am Stück so. Und du hast wirklich gesehen, wie eigentlich komplett das Vertrauen und das ganze Vermögen, die ganzen Assets wirklich dahin schmelzen. So schnell konntest du gar nicht gucken. Also das war schon extrem beeindruckend. Und da lernt man dann schon, wie wichtig es ist, Vertrauen für diese Finanzmärkte und wie wichtig es ist, das Vertrauen ins System zu erhalten. Genau, das war so ein super prägendes Jahr.
Du bist in Japan aufgewachsen und hast da viel Zeit verbracht. Du arbeitest jetzt in Deutschland bei einem internationalen Asset Manager. Ihr seid zwar in Deutschland-based, aber seid ja international aktiv. Du pendelst also ein Stück weit auch zwischen den Kulturen. Inwiefern hilft dir denn das Verständnis der japanischen Mentalität und der Unternehmenskultur dort bei deinen Anlageentscheidungen?
Also zum einen habe ich natürlich aus meiner Kindheit viele Unternehmen, also auch die gerade im Retail-Bereich, die kenne ich natürlich. Ich weiß, was ein Ito-Yokado ist, weil ich das immer gesehen habe. Das ist ein Supermarkt, ne? Das ist eine Supermarktkette. Das musste ich nicht erst alles lernen. Das heißt, ich kannte auf der einen Seite schon die Marken. Und dann ist es natürlich hilfreich im Umgang mit den japanischen Unternehmen und den Japanern per se, dass man sie ein bisschen versteht. Also ich erwarte nicht das Unmögliche. Ich bin auch nicht schnell gereizt oder genervt, wenn die Menschen aus der anderen Kultur nicht so ticken wie ich oder die Fragen vielleicht anders beantworten, weil ich es einfach total gut nachvollziehen kann. Ich kann wirklich mich in die eine wie auch in die andere Kultur reinversetzen und das hilft mir, glaube ich, geduldiger zu sein und besser zuzuhören.
Kommen wir mal zur Jetztzeit. Der Nikkei hat zuletzt eine beeindruckende Rallye erlebt, steht jetzt bei über 39.000 Punkten. Was sind denn die Treiber dieser Entwicklung?
Ja, also ich glaube, es gibt einfach zwei strukturelle Faktoren, die wir oder auf die ich im Prinzip 30 Jahre gewartet habe. Ne? Das eine ist, dass die Inflation zurück ist im System. Japan hatte über 20 Jahre deflationären Druck und zwar in den verschiedensten Preissegmenten, also nicht nur bei den Vermögenswerten, sondern später auch einfach in der breiten Volkswirtschaft. Und im Nachgang von Covid mit der starken Inflation, die wir in den USA und Europa gesehen haben, kam jetzt endlich auch Inflation in Japan an. Die wird jetzt zudem noch so ein bisschen am Leben erhalten, dadurch, dass die Arbeitskräfte ganz schnell weniger werden und dadurch ordentlich Druck auf den Löhnen ist. Das heißt, wir haben auch das erste Mal seit 25 Jahren überhaupt wieder Lohnsteigerungen. Haben wir lange, lange nicht gesehen. Und das ist natürlich für das nominale Wirtschaftswachstum entscheidend. Das nominale Wirtschaftswachstum in Japan, das war eigentlich auch die zwei Jahrzehnte lang flat. Da ist im Prinzip nichts passiert. Und jetzt sieht man, dass sich das wieder nach oben bewegt in der Kurve. Das ist also ein Faktor, der super entscheidend war für die Börsenperformance. Und das Zweite ist, dass die japanische Regierung wie auch die japanische Börse Druck auf die Unternehmen ausüben, ihre Kapitaleffizienz zu erhöhen. Das heißt, man macht durch verschiedene Regulierungen und Vorgaben, zwingt man die Unternehmen dazu, über Kreuzbeteiligung aufzulösen, mit dem freigewordenen Kapital vielleicht eigene Aktien zurückzukaufen oder höhere Dividenden auszuschütten. Und dieser Druck, der hilft also tatsächlich auch in den letzten Jahren, dass die Unternehmen immer effizienter werden, bessere Profitabilitäts- oder eigentlich Return on Asset, Return on Equity haben und dass der Markt einfach attraktiver wird, ja.
Also dass der Shareholder Value quasi ein Stück weit mehr in den Mittelpunkt rückt.
Genau, der wird gesteigert, ne? Und es gibt sogar noch einen dritten Faktor, der auch im Kontext mit der Inflation zu sehen ist. Die japanische Zentralbank hat das erste Mal seit, ich meine, es ist 2007, wieder Zinsen erhöht, schon um zwei Schritte. Wir sind bei 0,5% und die Annahmen sind eigentlich, dass wir am Ende irgendwo 1 bis 1,5% Terminal Rate bekommen werden. Also auch da sieht man das erste Mal seit 25 Jahren eine Normalisierung der Geldpolitik.
Wie würdest du denn sagen, sind jetzt nach der Rallye die japanischen Aktien bewertet? Sind die immer noch günstig bewertet oder ist das?
Also auf Kursgewinn sind wir, glaube ich, jetzt ungefähr bei 14,5 Mal. Das ist okay, das ist nicht mehr mega günstig. Aber wenn wir davon ausgehen, dass ROEs weiter steigen, was ganz wichtig ist für das Bewertungsniveau, dann sehe ich da durchaus noch Luft. Ja, dann ist der Markt auf keinen Fall überteuert.
Also im Vergleich zu den 80ern?
Oh, also 80er kannst du nicht, das war ja eine Blase. Also in den 80ern hatten wir KGVs zwischen 50 und 80. Das kann man eigentlich fast überhaupt nicht mehr vergleichen. Das war völlig irre.
Alles war quasi Tesla heute.
Ja, ja, also das hat sich wirklich normalisiert. Und die ROEs, ne, Return on Equity, die haben also für den gesamtjapanischen Markt, die waren so in den letzten Jahren immer irgendwo zwischen 6% und 10%. Wenn die mal in guten Zyklen über 10% rausgingen, dann war das schon super. Und mittlerweile sind wir aber relativ nachhaltig bei 10% und wachsen da bei den ROEs jetzt auch allmählich in den zweistelligen Bereich rein, was einfach für die Bewertung befördernd ist, ne?
Welche Sektoren in Japan siehst du denn aktuell besonders positiv und ja, wo bist du eher zurückhaltend?
Gut, wir hatten ja gesagt, dass die Bank of Japan Zinsen erhöht, der Rest der Welt senkt schon wieder Zinsen. Das heißt, da kriegen wir so ein bisschen Aufwertungsdruck auf die Währung. Der japanische Yen, sieht man auch, hat in den letzten Monaten schon von sehr, sehr niedrigen Niveaus aufgewertet gegen Dollar. Das ist für die Exportindustrie natürlich immer noch nicht schlecht, aber in der Veränderungsrate zum Vorjahr verdienen die ein bisschen weniger, wenn der Yen stärker ist. Das heißt, Wenngleich die globalen Champions der japanischen Unternehmenswelt, die finden wir bei Automobilen, bei Industrierobotern. Das sind so Segmente, wo die großen Konzerne sind. Diese Unternehmen möchte ich langfristig haben, aber wir sind da im Moment ein bisschen vorsichtiger und haben die Gewichtung im Fonds etwas runtergefahren, weil wir eben auf die Sicht von 1 bis 2 Jahren sehen, klar, wenn der Yen weiter aufwertet, dann werden die Ergebnisse erstmal nicht weiter wachsen. Ja? Auf der anderen Seite haben wir sehr gute binnenwirtschaftliche Unternehmen, die in der Vergangenheit aufgrund der Deflation keine Preise erhöhen konnten. Ja? Die konnten ihr Umsatzwachstum eigentlich überhaupt nicht über die Preise steigern, höchstens übers Volumen. Auch das ist schwierig, wenn die Bevölkerung schrumpft. Und diese Unternehmen, die haben das erste Mal wieder so ein bisschen Luft, Preise zu erhöhen. Das kann die Nahrungsmittelindustrie sein, das kann der Einzelhandel sein. Das sind auch, Personal Care Unternehmen, Kosmetikunternehmen. Wenn man sich da umguckt, da findet man ganz interessante Unternehmen. Man muss schon genau hingucken und kann da nicht jedes kaufen. Und ein drittes Segment ist natürlich der Finanzsektor. Einfach aufgrund der Normalisierung der Geldpolitik durch die Bank of Japan kommt ja so ein steigendes oder normales Zinsumfeld wieder oder beginnt sich zu entwickeln. Und das ist für Finanzwerte natürlich gut. Das heißt, hier gehen wir teilweise in die Sachversicherung, teilweise in die Banken. So die 3 Segmente würde ich rausstreichen. Und was so ein Steckenpferd von mir ist, das ist natürlich die japanische Populärkultur. Wir alle kennen japanische Mangas, also Anime, also die Zeichentrickfilme. Das hat sich ja mittlerweile wirklich in Europa und auch in den USA fest etabliert als Teil der Unterhaltungskultur.
Aber wie investiere ich in Dragon Ball, Pokémon und Co.?
Naja gut, es gibt Unternehmen, die besitzen dieses Intellectual Property. Also tatsächlich, es sind jetzt nicht nur die Spielekonsolenhersteller, die haben teilweise auch Assets, aber es gibt andere Spielehersteller oder Spieleunternehmen, die besitzen diese Intellectual Property. Und wenn irgendwo ein Stofftier, ein Dragon Ball Z oder irgendwas, eine Plastikfigur gegossen wird, dann verdienen die da dran.
Ich habe letztens sogar gelesen, wir hatten eine Titelgeschichte gemacht zu Dividenden, dass Nintendo zum Beispiel so eine der Hidden Champions im Dividendensektor ist. Aber du hast gerade erzählt, so ganz nebenbei im Satz, wir investieren im Fonds da rein. Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, worum es geht. Du meinst wahrscheinlich den DWS ESG Top Asien Fonds.
Ganz genau, ja.
Erzähl mal so ein bisschen, was ist da die Strategie dahinter? Was machst du da genau?
Das ist ein Asienfonds, der Japan inkludiert. Also der hat 34% Japan und dann investiert er in die anderen Länder wie China, Indien, Malaysia, Thailand, Singapur, Hongkong. Ne? Das ist also ein klassischer Asienfonds, der immer so ein Also die Idee ist eigentlich, dass man für den Anleger die besten Unternehmen im asiatischen Raum auswählt. Und klassischerweise werden die Fonds oft aufgeteilt. Also auf der einen Seite gibt es Japan-Fonds, auf der anderen Seite hat man Asien-Fonds ohne Japan. Dieses Produkt ist aber so ein bisschen so One-Stop-Shopping und ich finde, das macht es total attraktiv, weil Japan ja ein entwickelter Markt ist, der sehr breit und sehr tief ist mit viel Investitionsmöglichkeiten. Und die anderen Länder, die sind so ein bisschen, sind Entwicklungsländer, die oft hohe Wachstumsraten haben, aber eben auch eine hohe Volatilität, oft auch ein bisschen politische Schwankungen. Und da kann man in einem Fonds eigentlich immer ganz gut ausgleichen, kann ganz gut balancieren. Denn man sieht, in den Entwicklungsländern ist derzeit die Gewinnentwicklung nicht so gut, weil der Dollar zu stark ist oder weil der Ölpreis zu hoch ist. Das hängt dann schon zusammen. Dann kann man so ein bisschen nach Japan ausweichen und rumgedreht. Also wenn man gute Wachstumsaussichten hat in den asiatischen Ländern, kann man das Geld ein bisschen aus Japan darüber schieben. Also das ist eigentlich ein ganz gut balanciertes Produkt.
Wie lange gibt es den schon und wie groß ist der?
Oh, den gibt es schon seit 1996 oder 95 wurde der aufgelegt. Und der hat im Moment 1,9 Milliarden Euro.
Okay, also echt ein Dickschiff. Aber du fokussierst dich ja auch in der Anlagestrategie vor allen Dingen so auf so eine Cashflow-Stärke, würde ich mal sagen. Solide Bilanzen, Pricing Power. Warum ist das für Japan jetzt so besonders wichtig?
Ah, das ist gar nicht mal nur für Japan wichtig, aber
ist ja weniger Growth zumindest.
Genau, also was wir versuchen so ein bisschen die Länderallokation zu kombinieren mit einem Bottom-up-Stockpicking. Und beim Stockpicking, das ist so der erste Schritt, da versuchen wir einfach überhaupt mal eine Selektion zu betreiben und zu sagen, welche Unternehmen sind überhaupt interessant. Und das, was am wichtigsten ist für uns, ist das Geschäftsmodell. Und da ist wirklich die Frage, ist das nachhaltig, kann das Unternehmen lange bestehen oder ist das so eine Eintagsfliege? Und da gucken wir dann ganz genau, also erstmal, in was für einem Markt bewegt sich dieses Unternehmen? Ist das ein Oligopol oder ist das sehr fragmentiert? Wenn es fragmentiert ist, wie viel Marktanteil hat mein Unternehmen? Ist es der große Fisch im Teich, ja? Ist es vielleicht der Konsolidierer im Markt? kann es die Preise vorgeben. Ganz wichtig, wenn man viel Konkurrenz hat, ist es oft schwer, Preise durchzureichen. Ja? Also da achten wir eben drauf, dass Preissetzungsmacht besteht. Das ist übrigens in der Deflation wie in der Inflation das Gleiche. Es ist in beiden Umfelden wichtig. Dann gucken wir uns an, wie ist das Management? Was sind die Interessen des Managements? Wonach wird das Management bezahlt? Wird es bezahlt danach, dass es das Umsatzwachstum steigert oder die Gewinne? Das ist ein großer Unterschied. Ein Manager könnte, wenn er am Umsatz gemessen wird, sehr viele Zukäufe tätigen. Das ist für mich als Minderheitsaktionär aber gar nicht gut. Ich will ja eigentlich einen wachsenden Gewinn und ich möchte auch eine gute Dividende. Also schauen wir uns an, wie wird das Management entlohnt. Dann gucken wir natürlich auch auf die Bilanz. Ist die Bilanz solide? Ist da genug Cash? Nicht zu viele Schulden? Das ist wichtig in der Krisensituation. Wenn ein Unternehmen zu hoch überschuldet ist, kann es sich in der Krisensituation nicht mehr bewegen und wird dann schnell mal ein Opfer. Jemand, der eine feste und eine gute Bilanz hat, der kommt auch mal durch so eine Covid-Krise durch, ohne Staatsunterstützung. Was übrigens ein bisschen unfair war, fand ich in Covid. Die Unternehmen, die eine solide Bilanz hatten, haben keine Unterstützung gekriegt, weil sie sich eigentlich gut vorbereitet hatten. Und die, die es nicht hatten, die wurden dann teilweise gerettet. War ein bisschen, also in dem, im Unternehmenskontext war es eigentlich ein bisschen unfair, ne?
Dass man dann so Zombie-Unternehmen mitgeschleppt hat noch.
Ja, klar, es ist natürlich gesamtwirtschaftlich verständlich gewesen am Ende, aber dennoch achten wir darauf, ja, dass die Unternehmen solide Bilanzen haben. Dann gucken wir nach dem Wachstum. Wir wollen schon, dass die Unternehmen ein gewisses Gewinnwachstum ausweisen, also nicht einfach nur stagnieren. Am Schluss schauen wir natürlich auf die Bewertung. Wie ist dieses Unternehmen bewertet im Vergleich zum Gesamtmarkt, im Vergleich zur Konkurrenz und im Vergleich zur eigenen Historie? Und wenn wir dann diese Punkte abgeklopft haben und sagen, okay, das ist ein Tipptopp-Unternehmen oder es genügt zu 90% unseren Ansprüchen, dann kommt sowas in den Fonds und bleibt auch relativ lange drin. Und was wir dann eigentlich machen, wenn zum Beispiel aufgrund von irgendwelchen Nachrichten so ein Kurs mal einbricht und wir erachten die Nachrichten aber nicht als relevant, das ist nur Neues, ja, dann haben wir, weil wir das Geschäftsmodell gut kennen, haben wir einfach das Selbstbewusstsein, in diese Schwäche nachzukaufen und nochmal nachzukaufen und nochmal nachzukaufen. Und das ist dann eigentlich das, was das aktive Fondsmanagement ausmacht.
Wie verlässt du dich denn da auf eure Analysten vor Ort? Oder bist du selber noch mehrfach im Jahr in Japan? Also da muss man ja auch ein Gefühl für kriegen, gerade um eine Preissetzungsmacht einzuschätzen. Also ich meine, jetzt kann ich auch lesen, dass ein ganz anderer Markt, aber eine RMS zum Beispiel, dass die eine Preissetzungsmacht haben. Das andere ist, wenn man mal selber versucht, so eine Tasche zu kriegen, sich da anzumelden und man merkt, oh, das ist wirklich eine Markenpower, eine Heritage. Wie macht ihr das mit Japan oder du?
Genau, also das ist das Tolle an meinem Job. Ja, ich kann einmal im Jahr hinfliegen und kann mein Heimweh wieder so ein bisschen beruhigen. Wir treffen tatsächlich bei Investorenkonferenzen und auch bei direkten Unternehmensbesuchen vor Ort das japanische Management und versuchen natürlich immer dann auf dem neuesten Stand zu sein, was die Entwicklung des Unternehmens angeht. Gibt es einen neuen Konkurrenten, der vielleicht in den Markt kommt und der irgendwie das schöne Oligopol kaputt macht oder. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die japanischen Unternehmen oft einmal im Jahr auf Roadshow gehen, manchmal zweimal. Und die besuchen uns dann in Frankfurt bei der DWS und wir haben regelmäßige Meetings. Wenn man zwischendrin mal eine Frage hat, dann kann man einfach das Investor Relations Team anrufen in der Regel oder kontaktieren und kann sagen, können wir mal sprechen, wir haben ein paar Fragen. Also der rege Austausch ist schon wichtig. Und wir haben sowohl Sell-Side-Analysten, das heißt Research, was wir uns einkaufen, von außen, als auch, wir machen das auch selber. Wir sind quasi nicht nur Portfolio-Manager, sondern gleichzeitig auch Analysten und müssen in dieser Rolle ungefähr 10 Unternehmen als Analysten sozusagen abdecken und die müssen wir sehr, sehr gut kennen. Und genau, so haben wir dann eigentlich bei 50 Portfolio-Managern auf der Plattform haben wir 500 Unternehmen sehr gut gecovert und ich kann da eigentlich immer die Kollegen auch befragen.
Jetzt hast du gerade ein bisschen erklärt, wie dein Stockpicking-Ansatz funktioniert. Also du hast ja keinen dogmatischen Growth- oder Value-Ansatz, wenn ich das so raushöre, sondern gehst da eher flexibel vor. Was hast du denn über die ganzen Jahre oder Jahrzehnte sind es dann ja schon, hast du da so bestimmte Lektionen gelernt, wo du sagst, die haben deine Strategie beeinflusst oder inwiefern hat sich der Stockpicking-Ansatz auch über die Jahre vielleicht verändert?
Ja, also ich denke mal, als ich angefangen habe als Portfolio-Manager und Japan-Fonds gemanagt habe, das sind ja reine Länderfonds, da hat man immer so ein bisschen versucht, den Wirtschaftszyklus zu verstehen und zu timen auch, ne? Und zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Phase, da schrumpft die Wirtschaft, jetzt gehen wir eher in defensivere Bereiche, Versicherungen, Consumer Staples, also Verbrauchsgüter. Und ab dem Moment, wo man gesehen hat, ach, die globalen Manufacturing PMIs sozusagen, also die Indikatoren für einen Aufschwung in der Wirtschaft, die ziehen an, hat man gesagt, okay, jetzt gehe ich in die prozyklischen Sektoren, da gewichte ich mal was über, also diskretionäre Verbrauchsgüter oder Industriegüter. Das ist immer anstrengend, da kann man gut liegen, man kann aber auch falsch liegen. Also Time ist nicht so einfach. Also da gibt es eigentlich keine Garantie dafür, dass das immer klappt. Aber wenn ich in einem Fonds lauter gute Geschäftsmodelle habe und ich habe sowohl welche, die den defensiven Branchen zuzuordnen sind, als auch welche, die den offensiven zuzuordnen sind und ich verändere immer nur die Gewichte, ja, dann kann jedes Unternehmen kann quasi seinen Job machen in der Phase, in der es gut performt. Und ich habe am Ende aber auf jeden Fall immer die guten Unternehmen im Fonds.
Japan wird ja auch oft so ein bisschen als, ja, Anführungsstrichen, Spätzünder im Vergleich zu anderen Märkten bezeichnet. Wie bewertest du denn die Rolle von Japan in so einem globalen Portfolio jetzt im Jahr 2025?
Also meinst du jetzt Spätzünder von der Performance, also weil es so lange gebraucht hat? Ja, also im derzeitigen Kontext, wenn wir es jetzt wirklich ganz aktuell sehen, müssen wir natürlich abwarten, wie die Zollverhandlungen weitergehen und wo die Währung hinläuft. Es ist tatsächlich so, Japan hat mit den USA ein relativ großes Handelsbilanzüberschuss und 3/4 von diesem Überschuss kommen aus der Automobilindustrie.
Aber jetzt gibt es ja seit April die 25% Zölle auf Autos. Wie beeinträchtigen das die Gewinnschätzungen für den Automobilsektor? Also da gibt es ja viele namhafte Größen, Toyota, Honda etc.
Genau, die Unternehmen, die sind natürlich teilweise also sehr, sehr vorsichtig. Wir haben dann zum Beispiel bei einer Toyota, die hat jetzt quasi vorausgesagt, dass sie im neuen Fiskaljahr etwa 20% weniger verdienen wird operativ. Es gibt aber andere Automobilunternehmen, die noch mehr Exportquote haben, die guiden sozusagen für einen Gewinneinbruch von 58-60%. Das ist natürlich immens. Also was am Ende passiert, müssen wir noch sehen. Aber die Börse muss natürlich diese Gewinnvorhersagen oder diese ja, muss sie erstmal verdauen. Und das ist das, was im Moment vor allen Dingen die japanischen Exportwerte auch so ein bisschen unter Druck setzt.
Zumal ja die japanischen Exportunternehmen ja auch von dem schwachen Yen extrem profitiert haben. Wie könnte sich denn das Bild unter der neuen US-Administration verändern? Was denkst du?
Von der Währungsseite her ist klar, ne? Da werden wir sehen, dass die Unternehmen sehr vorsichtig prognostizieren werden, was sie gewinnen. Da sehen wir eher mal Minus im Vergleich zum Vorjahr, ne? Was jetzt die Beziehung zwischen Japan und den USA angeht, ist es eigentlich so, dass beide einander brauchen. Also für USA ist Japan geopolitisch natürlich ein ganz wichtiger Stützpunkt im Pazifik oder im ostasiatischen Raum. China ist der Nachbar, Nordkorea ist der Nachbar, ja, Russland ist auch nicht so weit weg und Taiwan auch nicht. Also das ist für die USA schon ein wichtiger Stützpunkt. Und rumgedreht ist die USA für Japan ein extrem wichtiger Handelspartner und ein wichtiger Markt. Und die Loyalitäten sind da eigentlich ganz klar. Also ich denke schon, dass Japan sich hier nicht sehr querstellen wird, sondern einigermaßen verhandlungsbereit sein wird, was bestimmte Zollvorgaben angeht, ne? Man darf nicht vergessen, Japan und auch Korea haben eigentlich bereits sehr viele Fabriken in den USA, insbesondere im Automobilbereich. Also die stellen schon recht viele Amerikaner auch an vor Ort. Da haben sie natürlich auch so ein bisschen einen Hebel. Ich bin aber optimistisch, dass da eine ganz gute Lösung rauskommt.
Du hast jetzt die Geopolitik schon ein bisschen angesprochen. Wie positioniert sich denn Japan zwischen den USA und China?
Also Japan ist relativ eindeutig den USA gegenüber loyal. Das ist ja ähnlich wie Deutschland ein Verlierer gewesen im Zweiten Weltkrieg und ist mit Hilfe von amerikanischen Anleihen eigentlich wieder, hat die Industrie wieder aufgebaut, das Land wieder aufgebaut. Es hat keine eigenen Streitkräfte, es hat nur Selbstverteidigungsstreitkräfte. Amerikanische Truppen sind stationiert in Japan. Also da ist schon die Zusammenarbeit und die Loyalität sehr, sehr groß. Ja. Japan ist aber natürlich nicht geneigt, sich mit China komplett zu verderben. Dazu ist China einfach zu groß und zu nah, ne, als Handelspartner. Und ich glaube, die Frage stellt sich auch gar nicht so sehr. Es ist ja nicht so, dass der eine sagt, entweder mit uns oder mit denen. Zum Glück nicht. Ja. Aber Japan natürlich auch Güter produziert, die sowohl in den USA als auch in China benötigt werden. Das können Maschinen sein zur Halbleiterproduktion. Da ist Japan relativ stark. Japan liefert auch in die amerikanische Rüstungsindustrie hinein mit bestimmten Flugzeugteilen. Also es hat eben auch auf der Produktpalette ein paar Sachen, die ganz interessant sind.
Gehen wir nochmal kurz auf die Investorenseite. Internationale Investoren sind ja in Japan, würde ich jetzt sagen, traditionell eher ein bisschen ja, unterinvestiert. Ändert sich das gerade jetzt auch durch diese Trump-Zollsturm, auch wenn es jetzt schon wieder so eine Zollschmelze gibt, so ein bisschen, aber ändert sich das gerade? Und wenn ja, welche Auswirkungen hat das? Ihr seht ja auch eure Fondflows und so weiter. In den USA ging ja ein bisschen was raus, in Deutschland oder Europa ging was hoch. Wie sieht das in Japan aus?
Also generell ist ja dieses Thema Diversifizierung in diesem Jahr ganz groß, ne? Und ich glaube, die ganze Welt hat mitgekriegt, was passieren kann, wenn man zu stark in einer Region investiert ist. Das sieht man auch in Japan. Das Interesse ist wieder da, zumal sich ja auch wirklich strukturelle Dinge verändert haben. Allerdings ist es in Japan natürlich so, da gibt es auch ein paar Schwierigkeiten. Die demografische Entwicklung ist immer ein großes Thema, ne? Die Bevölkerung schrumpft. Die Zuwanderung nimmt so ein bisschen an Fahrt auf, aber das ist noch nicht genug, um da alles also über eine Lösung zu sein. Und Japan ist so ein bisschen so ein frühzyklischer Markt. Also das funktioniert eigentlich dann am besten, wenn die globale Wirtschaft anzieht. Ja? Wenn wir einen Softpatch haben oder so eine leichte Rezession in den USA, dann können die Gewinne der japanischen Unternehmen nicht so gut wachsen. Also dann fehlen so ein bisschen die zyklischen Aspekte.
Aber das heißt, es trifft jetzt Japan auch heftiger, wenn die globalen Lieferketten jetzt eher ein bisschen ins Stocken geraten?
Ja, das schon. Japan ist schon, ist ähnlich wie Deutschland, frühzyklischer Markt, hat die Indizes haben ein hohes Gewicht an Industriewerten, Fabrikautomationswerten, auch an Finanzwerten und eben auch an zyklischem Konsum. Also Consumer Discretionary ist stark vertreten im Index. Und das sind eben alles Sektoren, die dann laufen, wenn die Wirtschaft gut läuft und anzieht.
Lilian, du bist in Japan aufgewachsen, bist da auch einmal im Jahr, lebst jetzt in Deutschland. Was ist so der größte Mythos über den japanischen Markt, den westliche Investoren irgendwie immer noch glauben und der dich wahnsinnig macht?
Mythos.
Oder also, Vorurteil.
Über den Markt? Ja, dass die Japaner so super verschlossen sind und kaum Informationen herausgeben. Das ist deutlich besser geworden. Also die großen global tätigen japanischen Unternehmen, die haben wunderbare Informationspolitik mittlerweile. Da hat sich die Unternehmensführung, also Corporate Governance, deutlich verbessert. Man bekommt mittlerweile jede Information, die man haben möchte. Die sind auch sehr, sehr bemüht, an die Investoren heranzutreten und sich da gut zu verkaufen. Also das stimmt gar nicht. Und was ich ganz oft gefragt werde, weil ich ja Japanisch verstehe, und wenn dann japanische Unternehmen mit Dolmetschern kommen und dann so ein Meeting machen, dann reden die manchmal untereinander so ein paar japanische Worte. Und dann denkt eigentlich jeder, oh, die haben doch bestimmt jetzt irgendwas gesagt, was wir nicht hören sollten. Und es ist aber nie so. Es ist wirklich immer nur, Mensch, ich habe die Zahl gerade nicht, kannst du mal nachgucken auf Seite XY. Also das ist auch so ein Mythos. Da ist nichts Geheimniskrämerisches, sondern es sind wirklich einfach nur ganz normale Fragen, die sich untereinander schnell stellen.
Ja, interessant. Du hast ja auch das Glück berufsbedingt, dass du sehr viele Manager, Firmenlenker global triffst, kennenlernst, diesseits des Atlantiks wie jenseits und auch auf dem Pazifik. Welche japanischen Werte oder auch Gewohnheiten würdest du dir in deutschen Vorstandsetagen wünschen? Und wo würdest du sagen, ist der Western-Style aus deiner Sicht klar überlegen?
Also was die Japaner, die sind unheimlich sicherheitsliebend und unheimlich. Also wenn sie eine Aussage machen, dann muss das Hand und Fuß haben. Die erzählen nichts vom Pferd. Also die sind wirklich in die Aussagen, die sie treffen, die sind sehr korrekt. Ja? Also da kann man sich meistens wirklich drauf verlassen. Genau, die übertreiben nicht. Ne? Und das ist eigentlich ganz schön, weil man weiß, das, was sie jetzt gesagt haben, das ist mal so die Basis, das kriege ich auf jeden Fall und vielleicht noch ein bisschen was drüber hinaus. Ne? Managements aus dem Westen, also gerade vor allen Dingen die Amerikaner, die neigen ja eh dazu, die Dinge sehr schön darzustellen. Das ist ganz schön, weil es eben auch visionär ist und man vielleicht auch so mal dem Investoren so ein paar Visionen mitgeben muss. Aber am Ende geschieht dann so viel nicht unbedingt. Das bewahrheitet sich nicht alles, ja. Also das sind so die Vor- und Nachteile, die man hat. Ne? Man kann es eigentlich auch gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Ne? Man muss so ein bisschen für sich rausfinden, womit kann ich besser leben. Und das machen wir eben auch, wenn wir jetzt globale Fonds managen, dass man sieht, jetzt habe ich ein amerikanisches Management getroffen, die haben so und so viel erzählt, da ziehe ich mal 5 oder 10% ab oder das, was unrealistisch ist. Und bei den Japanern, die wollen dann, wenn es richtig gut läuft, dann wollen die gar nicht so raus damit. Ja? Dann sagen die, ja, ist schon ganz gut. Sagst, wie gut ist es denn? Ah, das kann ich jetzt nicht sagen. Na, wie wechseln da gewinnt? 10 oder 15? Oh, nein. 14%? Ja, das kommt schon hin. Ne? Also denen muss man so ein paar Sachen aus der Nase ziehen. Das ist aber nicht, weil sie die Informationen nicht teilen möchten, sondern weil sie einfach so konservativ sind.
Mhm. Nach fast 3 Jahrzehnten als Japan-Expertin, was fasziniert dich denn persönlich immer noch an dem Markt und was treibt dich da auch an, weiterzumachen? Also es gab bestimmt auch mal die ein oder andere Gelegenheit, wo du mal gefragt wurdest, willst du nicht auch was anderes machen oder einen anderen Sektor? Hättest ja auch irgendwie sagen können, nach 20 Jahren, jetzt habe ich da irgendwie alles erlebt.
Also Japan ist eben, mal abgesehen von der Kultur, die ich einfach wahnsinnig liebe, ist es so, dass der Markt sehr breit ist und sehr tief. Also es gibt ja fast 3000 notierte Unternehmen, weil es in den 70er Jahren irgendwann mal in war, dass man ein börsennotiertes Unternehmen ist. Also jeder an die Börse gegangen. Das heißt, ich finde über jede Branche unheimlich viele Geschäftsmodelle. Und gerade japanische Small- und Mid-Caps sind eine ganz faszinierende Anlageklasse, weil man oft auch familiengeführte Unternehmen findet, die in dem, was sie machen, so richtige Champions sind. Das können ganz kleine Zulieferer sein, aber das sind dann richtige Champions. Ähnlich wie der deutsche Mittelstand. Da hat man ja auch so versteckt.
Nur, dass da fast keiner an der Börse ist.
So, genau das ist es. Ne? Und wenn ich die Zeit habe und mir die Mühe mache, dann kann ich in Japan da ganz tolle Unternehmen finden, die auch noch günstig bewertet sind.
Wenn du nicht in der Finanzbranche gelandet wärst, welchen ganz anderen Beruf hättest du denn gerne ergriffen und warum?
Naja, Architekt. Ich habe es ja versucht. Ich glaube, was mich wirklich fasziniert hätte, ich habe einen Schulkameraden, der macht Dokumentarfilme und den beneide ich eigentlich immer, weil ich immer sehr, sehr gerne gereist bin und auch immer sehr gerne diese Eindrücke, die ich von Reisen mitgenommen habe, geteilt habe.
Was hättest du dokumentiert?
Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich Asien dokumentiert, also Kultur, Natur, Landschaft in asiatischen Regionen.
Aber jetzt bist du ja doch in der Finanzbranche gelandet, ist ja auch gut so, sonst würden wir auch nicht miteinander sprechen. Wenn du eine Sache morgen in der Finanzbranche ändern könntest, welche wäre das und warum?
Also wirklich auf dem Fingerschnipsen, da würde ich wirklich mir wünschen, dass auf jeden Fall die Hälfte aller Menschen, die dort rumrennen, Frauen sind. Weil ich sagen muss, ich gehe seit mittlerweile 30 Jahren auf Investmentkonferenzen. Und als ich angefangen habe in den 90er Jahren, okay, da war es klar, dass von 100 Teilnehmern nur 5 Frauen waren oder 10. Aber es ist immer noch so, 30 Jahre später. Und ich finde es total schade, weil man immer denkt, Mensch, jetzt bin ich schon wieder so in der Minderheit und das fühlt sich oft doof an. Und ich würde mir wünschen, dass ich mehr Frauen für diesen Beruf begeistern, weil er einfach toll ist und es ist eine spannende Branche. Also das würde ich mir wirklich wünschen.
Ilian, das kann ich nur unterschreiben. Wir arbeiten auch dran, dass wir versuchen auch mehr Sichtbarkeit zu machen. Insofern auch danke, dass du heute an dem Podcast teilgenommen hast. Sehr spannende Einblicke zu Japan. Ich bin gespannt, was da dieses Jahr noch so passieren wird. Von den Zöllen auch noch abgesehen, auch in den nächsten Jahren. Du hast das Demografieproblem angesprochen. Das wird sich sicherlich nicht so leicht lösen lassen. Insofern denke ich, wird das auch noch die nächsten Jahre sehr spannend. Vielen Dank und vielleicht machen wir ja in einem Jahr nochmal ein Update.
Genau, das würde mich auf jeden Fall freuen. Super, vielen Dank.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da, auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.